Es ist Freitag, es ist der 3. Juli 2026. Sie hören Kontrafunk aktuell und mein Name ist Benjamin Golme. Das kommende Wochenende könnte historisch werden. Die Alternative für Deutschland will am Wochenende ihren Bundesparteitag abhalten. Dazu ist sie nach dem Parteiengesetz auch verpflichtet. Doch ihre Gegner wollen es verhindern. Im Zentrum des Protests steht das Bündnis Widersetzen. Das sagt offensiv, die Politik hat versagt und die AfD nicht verboten. Darum nehmen wir das AfD-Verbot in die eigene Hand. Thürings Innenminister Georg Meyer appelliert jedoch an die Protestler,
friedlich zu bleiben. Weil man macht sich ja total unglaubwürdig, wenn man gegen eine Partei demonstriert, die man als verfassungswidrig betrachtet und dann selbst gegen die Verfassung zu verstoßen, macht den ganzen Protest unglaubwürdig und ist reine Wahlkampfhilfe für die AfD.
Ob der Verfassungsschutz wohl schon gegen das Bündnis Widersetzen vorgeht oder gegen die Amtskirchen oder die Linkspartei und die Grünen, über dieses Parteitagswochenende sprechen wir auf jeden Fall mit dem Delegierten und Bundestagsabgeordneten Carsten Hilse von der AfD. Außerdem bei uns, Serbiens Präsident Aleksandar Vučić hat seinen vorläufigen Abschied angekündigt, aber Vučić tritt nicht zurück, er nimmt nur Anlauf. Über Serbiens Politik sprechen wir mit unserem Osteuropa-Korrespondenten Boris Kalnoki. Nach Viktor Orbáns Niederlage in Ungarn droht den ungarischen Konservativen auch auf EU-Ebene eine Niederlage. Der Think Tank MCC Brüssel soll massiv in der Arbeit behindert werden. Sehen wir hier einen politischen Feldzug gegen Ungarns Konservative? Dazu begrüßen wir Wenzel Bauer vom MCC Budapest. Und Milliardenstrafe gegen Google. Der Internetgigant soll über 4 Milliarden Euro an die EU zahlen. Mehr dazu in unserem Kommentar des Tages von Oliver Stock. Es soll ein Fest der Demokratie werden. Das verspricht die grüne Spitzenpolitikerin Katrin Göring-Eckardt. Am Wochenende wird die Alternative für Deutschland ihren Bundesparteitag in Erfurt abhalten. Dabei wird der gesamte Bundesvorstand neu gewählt. Alice Weidel und Tino Chrupalla werden wohl im Amt bestätigt. Die AfD kann sich in hervorragenden Umfragewerten sonnen und sich auf die Landtagswahlen und die vermutlichen Siege im September vorbereiten. Das meinte Katrin Göring-Eckardt natürlich nicht. Die Grünen-Politikerin meint den Versuch, den Parteitag zu verhindern. Es werden Zehntausende Demonstranten erwartet, die sich mit unterschiedlichen Aktionsformen daran machen werden, ihren Protest gegen die AfD möglichst wirkungsvoll zu gestalten. Es ist auch ein Protest gegen unseren nächsten Gast. Es ist Carsten Hilse, AfD-Bundestagsabgeordneter und ehemaliger Polizist. Herr Hilse, herzlich willkommen.
Ja. Vielen Dank für die Einladung. Freut mich, bei Ihnen zu sein.
Es gibt jetzt schon seit Monaten Aufrufe, diesen Parteitag zu verhindern. Es werden ja auch Gruppen erwartet, die vor Gewalt nicht zurückschrecken. Mit welchem Gefühl blicken Sie denn aufs Wochenende?
Ich bin seit 2016 bei jedem Bundesparteitag gewesen. Und das, was dieses Jahr angekündigt wird, also ist beispiellos. Ich war letztes Jahr in Riesa schon sehr schockiert, wie sehr unsere politischen Gegner, wenn ich es mal so sagen kann, vor Gewalt nicht zurückschrecken, nicht davor zurückschrecken, unser verbrieftes Recht und vor allen Dingen auch unsere Pflicht, uns zu versammeln zum Bundesparteitag, wie sie das Recht und diese Pflicht dann letztendlich auch verhindern wollen. Dieses Jahr ist nochmal eine neue Qualität. Bis zu 50.000, zumindest sagen die öffentlichen Medien und die Sicherheitskräfte das auch, sollen nach Erfurt kommen. 2.500 gewaltbereite Terroristen, nenne ich es jetzt mal, die aus ganz Europa anreisen sollen. Die wollen also verhindern, dass wir unseren Parteitag abhalten und schrecken da vor Gewalt auch nicht zurück. Und was mich wirklich sehr erschüttert, das ist, dass Politiker anderer Parteien wirklich dazu aufrufen, Straftaten zu begehen.
Wobei man jetzt zumindest für die Grünen Felix Banaschak und Katrin Göring-Eckardt sagen kann, dass sie wiederholt darauf hingewiesen haben, dass es friedlich sein soll. Sind Sie denn selber Opfer von Drohungen und Gewalt geworden oder haben Sie mitbekommen, dass Ihre delegierten Kollegen bedroht wurden?
Naja, direkt bedroht worden per Mail oder ähnliches bin ich nicht und habe das auch nicht gehört. Aber letztendlich sind ja die öffentlichen Aussagen, die gerade auf Inimedia erschienen sind, ja, vielsagend.
Der Polizeigewerkschafter Ostermann hat dazu einiges veröffentlicht. Bei Inimedia wird unter anderem geraten, dass man nicht mit Flaschen werfen soll, denn diese Flaschen, die würden ja ohnehin an der Panzerung der Polizisten abprallen. Man solle lieber mit Pflastersteinen werfen. Sie waren ja selber mal Polizist. Wie schätzen Sie sowas ein? Ist das ernst zu nehmen?
Ernst zu nehmen ist das auf jeden Fall. Also ich war in einigen Einsätzen, wo ich auch mit Pflastersteinen beworfen wurde oder Molotow-Cocktails. Und das ist ein Aufruf zu mindestens schwerer Körperverletzung.
Wie wird das innerhalb der AfD besprochen? Gibt es auch interne Anweisungen, wie man sich diesem Parteitag zu nähern hat? Also besonderen Fahrzeugen auf besonderen Wegen?
Natürlich haben wir Hinweise bekommen, aber nicht von unserer Partei, sondern letztendlich dann natürlich vom Bundeskriminalamt, was ja für mich zuständig ist sozusagen, als Schutzorgan. Und da gab es ganz klare Anweisungen, was wir nicht machen sollen und wie wir uns verhalten sollen. Ich würde jetzt, weil auch das BKA natürlich darum gebeten hat, da jetzt nicht ins Detail gehen.
Auf der einen Seite stehen also Sie und so etwa 600 Delegierte und auf der anderen Seite stehen wahrscheinlich Zehntausende. Beeindruckt Sie diese Übermacht?
Das ist ja letztendlich nur eine punktuelle Aufnahme dort in Erfurt. Das ist ja keine Übermacht. Es ist eine sehr laute, sehr gewaltbereite, in Teilen zumindest Minderheit, die denkt, uns die demokratischen Rechte absprechen zu können. Und das ist eines Rechtsstaates nicht würdig. Keine andere Partei hat mit solchen Dingen zu kämpfen, beziehungsweise muss sich auf so etwas einstellen. Erinnern Sie sich dran, vor wenigen Wochen war der Parteitag der Linken. Und da gab es überhaupt keine Zwischenfälle. Also wenn ich richtig informiert bin, zumindest gab es keine Aufrufe aus dem anderen politischen Lager, diesen Parteitag zu blockieren.
Da sprechen Sie was Interessantes an. Ich frage mich ja immer, warum es so große Proteste gegen die AfD gibt, auch mit zehntausenden Teilnehmern gerne mal. Aber wieso die AfD selber nicht mobilisiert? Sie haben ja über 10 Millionen Wähler bundesweit gehabt. Warum bringen Sie nicht mal Zehntausende oder Hunderttausende auf die Straße und zeigen, hey, wir sind übrigens da, wir lassen uns das hier alles nicht gefallen?
Gut, also wir haben schon einige Großdemonstrationen in den letzten Jahren auch durchgeführt. Das heißt, dass wir da nicht aktiv sind. Allerdings würden wir niemals dazu aufrufen, eine Versammlung oder einen Bundesparteitag einer anderen Partei zu blockieren oder zu behindern. Das ist am Rande von Auftritten von Politikern der Altparteien immer wieder eben auch zu Demonstrationen kommen, das ist vollkommen klar. Gerade in der Zeit, als Angela Merkel noch in Amt und Würden war, da gab es diese Aktion immer wieder mal, weil sie natürlich durch ihre politischen Entscheidungen, nenne ich es jetzt mal, zum Hassobjekt einiger Bürger geworden ist. Aber wir als AfD würden niemals dazu aufrufen, andere Parteien in der Ausübung ihrer demokratischen Rechte zu behindern.
Der Mitteldeutsche Rundfunk hat auch eine Umfrage durchgeführt, wie die Menschen im Sendegebiet zu diesen Protesten gegen den Parteitag stehen. Und da kam raus, dass nicht einmal die Hälfte für die Proteste sind. Also das wäre ja dann eher quasi Wasser auf ihre Mühlen. Was ist denn Ihr Eindruck, wenn Sie im Wahlkreis unterwegs sind? Wie reagieren die Bürger, die Wähler auf solche Protestaufrufe?
Naja, im Wahlkreis habe ich auch über 50% der Bürger auf meiner Seite. Und selbst diejenigen, die mit uns nichts anfangen können, aber nicht deswegen, weil sie unser Parteiprogramm nicht mögen. Die meisten sagen mir, okay, bei euch im Parteiprogramm steht genau das Richtige drin, wie ich auch denke. Ich habe noch mit niemandem gesprochen, der sagt, okay, das ist in Ordnung, dass man euch in euren demokratischen Rechten da beschneidet. Und ich glaube, abgesehen von wirklich eingefleischten Kommunisten und Sozialisten, schütteln sehr viele Bürger, auch zum Beispiel CDU-Wähler, mit dem Kopf, was hier passiert, dass hier wirklich eine Partei oder die Mitglieder der Partei zu Personen non grata heruntergestuft werden oder abgekanzelt werden und dass man unsere Partei quasi wirklich verwehrt, unsere demokratischen Rechte in Anspruch zu nehmen. Wie gesagt, selbst diejenigen, die uns nicht mögen, sagen, so geht's nicht in einem Rechtsstaat.
Also, dass die Antifa gegen die AfD arbeitet, geschenkt, das ist klar. Dass die Grünen das machen, na klar, politischer Konkurrent oder politischer Gegner. Aber dieses Bündnis ist ja viel größer. Das sind ja auch Gewerkschaften, das sind ja auch Kirchen. Die beteiligen sich ebenfalls nicht an diesem gewalttätigen Protest, aber sie rufen auch immer wieder zum Protest gegen die AfD auf. Sind sie zu radikal? Haben sie sich da irgendwie auf ihrem Erfolgskurs verrannt?
Radikal ist gut. Wir sind aber nicht extremistisch. Wir wollen natürlich eine radikale Änderung der Politik. Dass jetzt die Gewerkschaften und die Kirchen sich auf die Seite stellen, gerade die Gewerkschaften auf die Seite der SPD, ist ja vollkommen klar. Wir sind ein politischer Gegner derjenigen, von denen diese Gewerkschaften, zumindest die meisten Gewerkschaften, getragen werden. Kirchen waren schon immer in der Geschichte, zumindest seit ihnen die Macht genommen wurde vor mehreren hundert Jahren, auf der Seite der jeweiligen Machthaber. Das hat man auch in den dunklen Kapiteln und auch im dunkelsten Kapitel unserer Geschichte gesehen. Also ich glaube nicht, dass wir uns verrannt haben. Ich werde immer mal wieder gefragt, warum sind Sie, weil ich ja früher mal CDU-Wähler war, so weit nach rechts gerückt. Und dann sage ich immer, ich bin dort geblieben, wo ich noch vor 20 Jahren auch stand, als ich die CDU noch gewählt habe. Nur der Rest, die CDU und auch die Altparteien, so nenne ich es jetzt mal, sind einfach so weit nach links gerückt, dass wir natürlich mit unseren Forderungen, die vor 20 Jahren noch legitim waren, zumindest für den allergrößten Teil der Bevölkerung, was heutzutage auch wieder viele große Gruppen der Bevölkerung auch so sehen, wir jetzt radikal erscheinen. Aber radikal sind die Altparteien, weil sie radikal unser Land zerstören.
Dieses Bündnis widersetzen, das sagt er ziemlich offen. Die Institutionen haben versagt. Bundesrat, Bundesregierung, die hätten ein AfD-Verbot anschieben können, haben sie nicht gemacht. Und darum machen wir jetzt dieses AfD-Verbot. Das ist schon eine ziemlich weitgehende Aussage. Möglicherweise eigentlich auch schon ein Fall für den Verfassungsschutz. Aber schauen wir uns nochmal kurz die gemäßigteren Kräfte an. Die Gesellschaft für Freiheitsrechte hat vor einer Woche ein Rechtsgutachten veröffentlicht und meint, die AfD sei nachweislich verfassungswidrig. Wie wird dieses Verbotsverfahren in der AfD diskutiert? Gibt es da Sorge, dass das wirklich kommt?
Es gibt im Moment keine Sorge, dass dieses Verbotsverfahren wirklich kommt. Sie können nicht aus meiner Sicht ein Verbotsverfahren gegen eine Partei einleiten, die bei fast 30% bundesweit und über 40% in den neuen Bundesländern steht. Und dieses Institut für Freiheitsrechte, also wirklich, ich gehe mal davon aus, dass Sie als Journalist auch recherchiert haben, wer da im Vorstand sitzt. Es sind zwei ehemalige grüne Abgeordnete in verschiedenen Parlamenten. Ja, dieses Gutachten wurde in Auftrag gegeben oder diese Studie wurde in Auftrag gegeben, um letztendlich nochmal so zu tun, als ob wir verboten werden sollten. Der Bundesinnenminister hat wiederholt, dass es ein AfD-Verbotsverfahren aus seiner Sicht nicht geben wird.
In einem Punkt würde ich Ihnen widersprechen. Größe ist ja gerade der Grund für ein Verbotsverfahren. Also wenn Sie jetzt irgendwie NPD heißen oder Heimat, dann muss man die gar nicht mehr verbieten. Die sind ja letzten Endes politisch irrelevant. Aber die AfD, die ist politisch relevant. Und deswegen ist sie eine Gefahr. Und das ist ein Argument für ein Verbotsverfahren.
Gut, ich würde Ihnen da jetzt widersprechen, dass wir eine Gefahr sind. Wir sind übrigens in der Zwischenzeit die einzige Partei, die überhaupt noch direkte Demokratie, also Volksabstimmung auf Bundesebene fordert, die also will, dass bestimmte maßgebliche Entscheidungen letztendlich durch das Volk getroffen werden und nicht nur durch Abgeordnete. Wir sind keine Partei, die die freiheitlich-demokratische Grundordnung in Frage stellt oder gar abschaffen will, sondern wir sind diejenigen, die letztendlich dafür eintreten. Man hat es auch in der Corona-Zeit gesehen. Wir waren die einzigen, die die grundgesetzlich garantierten Freiheitsrechte der Bürger hochgehalten hat, dafür gekämpft hat, vor allem dagegen gekämpft hat, dass das Recht auf körperliche Unversehrtheit ausgehebelt wird mit der Impfpflicht. Also wir sind diejenigen, die die freiheitlich-demokratische Grundordnung quasi leben und diejenigen, die in Erfurt dort auf die Straße gehen und mit teilweise legalen und aber auch teilweise illegalen Mitteln uns an der Ausübung unserer demokratischen Grundrechte hindern wollen, das sind diejenigen, die die freiheitlich-demokratische Grundordnung aushebeln und letztendlich ist das auch nicht demokratisch, was sie machen. Protest ist richtig, Kundgebungen sind richtig, aber jemanden an der Ausübung seiner demokratischen Rechte hindern zu wollen, das ist undemokratisch.
Gehen wir mal davon aus, dass der Parteitag über die Bühne geht, dass die Delegierten anreisen können und mehrere tausend Polizeikräfte, man will gar nicht an die Kosten denken, die da auch verursacht werden, dafür sorgen können, dass der Parteitag über die Bühne geht. Der Bundesvorstand wird neu gewählt, auch Alice Weidel und Tino Chrupalla wollen wieder an die Spitze. Was meinen Sie? Werden die beiden bestätigt? Erwarten Sie im Bundesvorstand Überraschungen?
Also ich bin mir sehr sicher, dass die beiden, also dass das Spitzenduo quasi bestätigt wird, Alice Weidel und Tino Chrupalla, never change your running team. Das heißt, wir haben gerade die höchsten Umfragewerte jemals und da wäre es ja wirklich sehr dumm, an dieser Spitze irgendetwas zu ändern. Es könnte sein, dass sich an einigen Stellen Beisitzer oder stellvertretender Schatzmeister oder so etwas, dass sich da irgendwas ändert. Aber es wird aus meiner Sicht keine grundlegende Änderung des Bundesvorstandes geben. Ich bin froh, dass es bisher so ist und es wird auch so bleiben aus meiner Sicht, dass erstens der Westteil und der Ostteil Deutschlands gut vertreten sind. Ich glaube nicht, dass es da massive Veränderungen geben wird und vor allen Dingen werden Alice Weidel und Tino Chrupalla aus meiner Sicht mit Sicherheit bestätigt werden.
Morgen beginnt der Bundesparteitag der AfD in Erfurt. Wir sprachen mit dem sächsischen Bundestagsabgeordneten und Delegierten Carsten Hilse. Herr Hilse, vielen Dank.
Ja, ich danke Ihnen für die Einladung.
Und ich darf Sie jetzt schon auf unsere Abendsendung Kontrafunk 18:20 hinweisen, also heute ab 18 Uhr. Dort begrüßen wir den Thüringer Landesvorsitzenden der AfD, Björn Höcke. Zehntausende feiern ihren Präsidenten. Diese Bilder konnte man Ende Juni im serbischen Belgrad sehen. Zehntausende protestieren gegen den Präsidenten. Diese Bilder gibt es seit anderthalb Jahren ebenfalls aus Belgrad. Der serbische Präsident Aleksandar Vučić polarisiert sein Volk. Vor wenigen Tagen hat er dann angekündigt, sein Amt als Präsident abzugeben. Geht jetzt etwa ein Orkan durch die serbische Politik oder ist das nur ein Sturm im Wasserglas? Über serbische Innenpolitik und auch ein bisschen darüber, was Xi Jinping und Ursula von der Leyen damit zu tun haben könnten, sprechen wir mit unserem Osteuropa-Korrespondenten Boris Kalnoki. Guten Tag.
Einen schönen guten Tag.
Zunächst zur Ausgangssituation. Vučić kündigt seinen Rücktritt an. Das klingt spektakulär. Aber was bedeutet das inhaltlich?
Ja, das sieht so aus, als würde da jemand aufgeben. Aber in Wirklichkeit ist es ein Manöver zum Machterhalt. Vučić ist Staatspräsident in seiner zweiten Amtszeit. Laut Verfassung darf man nur zwei Amtszeiten bekommen als Präsident. Mit anderen Worten, spätestens kommenden Mai müsste er sowieso aufhören, jedenfalls als Staatspräsident. Er sagte zugleich, dass er weiterhin eine wichtige Rolle in der Politik spielen möchte. Mit anderen Worten, es werden Neuwahlen angesetzt, er möchte Ministerpräsident werden. Das hat er noch nicht klar gesagt, aber es ist relativ deutlich. Und dann dürfte es wohl noch in diesem Jahr zu Neuwahlen kommen.
Es gibt ja auch diese Kommentatoren, die sagen, Vučić macht den Putin. Also Wladimir Putin hatte ja ein ähnliches Manöver gefahren, hatte dann Medvedev als Präsidenten eingesetzt und ist selber dann an die Regierungsspitze gegangen. Sehen Sie da einen Vergleich? Hat er sich das als Vorbild geradezu genommen?
Was man sich auswählt als Vorbild in den Medien, das sagt immer auch etwas über die Intention aus, aber tatsächlich, es gibt mehrere Beispiele für solche Rochaden. Der erste war, glaube ich, Erdogan in der Türkei, der jonglierte mit den Ämtern. Aber Vučić selbst war ja schon Ministerpräsident, bevor er Präsident wurde. Jetzt kann er wieder Ministerpräsident werden. Es ist ganz klar, dass es hier um den Machterhalt geht. Um diesen zu sichern, bei den kommenden Wahlen hat er finanzielle Wohltaten angekündigt für breite Schichten der Bevölkerung, insbesondere für Rentner. Gesamtpaket beläuft sich, glaube ich, auf 600 Millionen Euro. Die ärmsten Rentner bekommen eine Monatsrente extra, aber alle Rentner bekommen etwas extra und die Renten sollen zugleich angehoben werden. Medikamente speziell für Herzkranke sollen billiger werden. Kindergeld soll angehoben werden. Es gibt Einmalzahlungen. Staatsangestellte, die sollen mehr Gehalt bekommen. Also da hat er sich einiges einfallen lassen, um das Volk bei Laune zu halten.
Das klingt natürlich klasse. Wenn das allerdings im direkten Zusammenhang mit angekündigten Neuwahlen steht, könnte man ja auch sagen, Moment mal, Sie sind jetzt schon lange genug an der Macht und jetzt versprechen Sie uns das, Sie wollen uns wohl kaufen. Gibt es diese Sichtweise? Also warum hat er das in den vergangenen Jahren nicht gemacht?
Ja, es gibt diese Sichtweise natürlich, aber es ist auch ein klassisches Mittel der Demokratie, nicht? Die Parteien machen Versprechen oder verteilen Wohltaten und hoffen dann, dass sie den Nerv der Menschen getroffen haben. In diesem Fall weiß ich nicht, ob es funktionieren wird. In den Umfragen steht Vučić gut da, beziehungsweise seine Partei, die Fortschrittspartei, für die Wahl allerdings ein breiteres Parteienbündnis zusammenbauen. Das nennt sich dann Vereintes Serbien. Und die haben zusammen diese große Fortschrittspartei und die vielen kleineren drumherum, die haben mit den Umfragen irgendwo zwischen 45 und 48% der Wählersympathien. Das ist sehr viel. Allerdings gibt es eine breite Unzufriedenheit im Volk, nicht nur mit der Regierung, sondern auch mit der herkömmlichen Opposition, also die gesamte politische Klasse. Viele junge Menschen sind sie leid und davon zeugen Massendemonstrationen seit fast 2 Jahren, 1,5 Jahren. Diese Demonstrationen gingen aus, ursprünglich von Studenten in Novi Sad, breiteten sich über ganz Serbien aus und haben nie aufgehört. Und inzwischen ist das eine Protestbewegung gegen die komplette politische Klasse. Diese Leute haben eine Liste gegründet, eine Wahlliste, und treten bei den Parlamentswahlen an. Das nennt sich dann die Studentenliste. Und die hat bei der letzten Umfrage mehr als 30% erzielt. Die Dynamik zeigt nach oben. Mit anderen Worten, diese Bewegung wird jeden Monat stärker. Und das mag ein Grund sein, warum Vucic sich entschieden hat, jetzt die Wahlen vorzuziehen und nicht im Mai wählen zu lassen, sondern noch in diesem Jahr.
Diese Proteste haben Sie jetzt auch als Studentenproteste bezeichnet, sind aber nicht mehr nur darauf reduziert. Welche gesellschaftlichen Gruppen sind da noch dabei?
Ach, ich glaube, es gibt eine generationelle Unzufriedenheit mit der alten politischen Klasse. Es sind natürlich nicht nur Studenten. Studenten sind ja eine intellektuelle Elite, nicht jeder geht an die Uni. Es ist eine breite Bewegung geworden. Die Schulen machen inzwischen auch mit, die Gymnasien, die Lehrer, viele Medien. Also die Unzufriedenheit ist relativ breit. Und wie in anderen Ländern auch, wo wir solche Massenbewegungen gesehen haben, in Ungarn zuletzt, nicht wahr? Da spielt auch der Mangel an wirtschaftlichen Perspektiven eine Rolle. Da bekommt man also ein Almosen von der Regierung, aber eigentlich die wirtschaftliche Zukunftsperspektive für viele Menschen, die sieht nicht so gut aus.
Diese Proteste werden häufig auch als pro-europäisch beschrieben. Also wie viel EU ist da drin? Wie sehr will man nach Europa? Und gibt es auch die Sichtweise, dass diese Proteste eigentlich auch von der Europäischen Union gesteuert oder gefördert werden?
Ich weiß nicht, ob sie mit Geld gefördert werden, aber unterstützt werden diese Proteste auf jeden Fall. Es ist dasselbe, was in Ungarn passiert ist. In Ungarn waren ja die EU-Gelder blockiert worden und das hinderte die Regierung natürlich daran, die wirtschaftliche Stagnation ein bisschen zu beheben. Und auch Serbien bekommt zurzeit keine Fördermittel aus der EU. Natürlich, es ist kein Mitglied der Europäischen Union, aber Serbien bekommt theoretisch zumindest aus 3 Töpfen erhebliche Mittel aus Brüssel. Zum einen ist da ein sogenannter Wachstumsfonds. Das ist etwas, was sich die Europäer ausgedacht haben, um die Länder des Westbalkans bei Laune zu halten, ohne sie gleich in die EU aufzunehmen. Also da gibt es Geld. Und auch als Anwärter, also Serbien ist ja EU-Beitrittskandidat und als solches Land bekommt es auch Fördermittel aus der EU, um aufzuschließen zu den diversen europäischen Strukturen. Und dann gibt es auch noch einen Topf für die Agrarwirtschaft, für die Landwirtschaft. Also aus all diesen Töpfen bekommt Serbien derzeit gar kein Geld mehr, weil die Europäische Union Mängel moniert bezüglich Rechtsstaatlichkeit, freie Medien. Also ungefähr dasselbe, was wir in Ungarn gesehen hatten. Und das sind 1,5 Milliarden Euro, die Serbien zurzeit nicht bekommt.
Der deutsche Außenminister Johann Wadephul kritisierte ja auch im November diese stockenden Beitrittsverhandlungen. Die gehen jetzt also seit 2014, die Beitrittsverhandlungen, aber sie kommen halt nicht voran. Und er sagte, Serbien müsse sich entscheiden. Wo sehen Sie denn Serbien zwischen Brüssel, Moskau und Peking?
Ja, Serbien befindet sich in einer misslichen Lage. Die Sympathien für Russland sind nach wie vor relativ hoch, sinken aber. Also die Bevölkerung ist nicht mehr so russophil, wie sie es früher einmal war. Russland kann auch nicht helfen. Früher gab es Waffen aus Russland, Geld aus Russland. All das geht aufgrund der verschiedenen Sanktionen kaum noch. Serbien hat sogar der Ukraine geholfen mit Munition, ich glaube auch Treibstoff, wenn ich mich recht entsinne, in diesem Krieg gegen die Ukraine. Und zugleich befindet sich Serbien unter großem Druck von Seiten der EU. Dieser Druck besagt letzten Endes, dass Vucic gehen soll. Also für die gegenwärtige Regierung ist es keine Option, sich ganz für die EU zu entscheiden, denn das würde damit einhergehen, dass eine andere Regierung gewünscht ist.
Sie haben ja auch die Waffen aus Russland angesprochen, dass sie jetzt nicht mehr kommen, aber tatsächlich kommen jetzt Waffen aus China. Also die Liebäugelei mit Russland ist das eine, aber die Liebäugelei mit dem EU-Konkurrenten China ist ja das andere. Wie sehen Sie diesen Ritt auf der außenpolitischen Rasierklinge?
Naja, also aus Deutschland wird Serbien wohl keine Waffen bekommen. Aus Russland geht nicht mehr. Türkei auch nicht so richtig denkbar. Die Sympathien sind nicht so groß. Irgendwo muss man ja Sachen einkaufen, nicht wahr? Und da bietet sich China derzeit an. Es ist nicht so sehr der Wunsch, glaube ich, der serbischen Führung, sondern die Optionen sind einfach derart eingeengt, dass diese eine Option nunmehr bleibt.
Ja, ist ja die Frage, ob man überhaupt Waffen einkaufen muss. Insbesondere, wenn man da quasi umgeben ist von friedlichen EU-Ländern. Nachbarländer sind ja Kroatien, Bulgarien, Rumänien, Ungarn. Und wenn man jetzt in die EU geht, dann braucht man ja keine Waffen. Und wenn man welche bräuchte, dann würde man die natürlich bekommen. Also warum nicht jetzt ein echter Pro-EU-Kurs?
Ja, warum müsste man eigentlich Waffen kaufen? Das kann man sich in Deutschland vielleicht auch fragen. Ich glaube, da gibt es ein 1.000-Milliarden-Euro-Programm, weil ich weiß nicht, wie viel Geld vorgesehen ist, um die deutsche Armee wieder zu einer schlagfertigen Armee zu machen. Serbien ist schon umgeben von Risikofaktoren. Da ist zum einen Kosovo. Ein großer Teil der serbischen Bevölkerung sieht Kosovo nach wie vor als ein Teil Serbiens. Und auch in Kosovo und Albanien, da sieht man immer noch Serbien als potenziellen Feind. Also ganz so ist es nicht. Dann haben wir Bosnien. In Bosnien gibt es die Republika Srpska, den serbischen Teil der Bosnienrepublik. Auch da droht letztlich eine Spaltung des Landes, ein Zerfall des Landes mit potenzieller Gewalt. Da muss man vorbereitet sein. Insofern trachtet Serbien natürlich danach, sich möglichst wehrhaft zu halten.
Was in unserem Gespräch immer mal so ein bisschen angeklungen ist, aber noch nie konkret geworden ist, möchte ich jetzt nochmal konkreter machen. Wir haben die rumänische Präsidentschaftswahl, wo es eine eindeutige Einmischung der Europäischen Union gab. Dann haben wir ein weiteres Nachbarland von Serbien, das ist Nordmazedonien, wo die EU ebenfalls auch massiv engagiert ist, genauso auf dem Balkan. Sehen wir hier ein Ringen zwischen der EU und Russland um ein Land, um Serbien?
Ich glaube schon, dass das ein Element ist. Und die EU wird, denke ich mal, wie auch in Rumänien, das erwähnten Sie bereits, und Ungarn, seine diversen Möglichkeiten, Einfluss zu nehmen darauf, was im Internet sichtbar ist an Informationen, das, was verbreitet wird, dass das bei den Menschen ankommt. Also ich denke, das wird auch in Serbien zum Einsatz kommen. Und wie gesagt, die finanzielle Blockade, keine Gelder aus Brüssel für diese Regierung. Das sind natürlich Mittel, um die Regierung zu Fall zu bringen letzten Endes. Das hätte man in der EU sehr gerne. Ob es diesmal bereits gelingt, das weiß ich nicht. Wie gesagt, der Vorsprung des Regierungsbündnisses gegenüber der mit den Studenten geführten Opposition liegt bei 15% mindestens derweil. Aber das kann sich auch noch in Luft auflösen. Wir haben das in Ungarn gesehen, wie es speziell in den letzten paar Wochen zu einem massiven Stimmungsumschwung kam in der Bevölkerung. So etwas könnte auch in Serbien passieren. Ich denke dennoch, dass Vucic gute Chancen hat, sich diesmal noch zu behaupten.
Abschließend noch ein Blick auf die Medienlandschaft. Bei Tichys Einblick ist zu lesen, dass die 7 größten Tageszeitungen Serbiens am Ende des Wahlkampfs mit identischen Titelseiten erschienen sind. Dort war dann der Slogan von Vucic zu lesen: Schneller, stärker, besser, Serbien wählt Vucic. Und außerdem soll auch der Schweizer Ringier Verlag regierungsnah berichten. Wie beurteilen Sie die serbische Presselandschaft?
Also die klassischen Medien sind tatsächlich massiv unter politischem Einfluss. Der Ringier Verlag hat in Serbien die Boulevardzeitung Blick. Ich kenne die Zeitung ein bisschen. Ich habe auch mit Kollegen dort gesprochen, manchmal zusammengearbeitet bei Recherchen. Und ich würde sagen, Blick ist neutral. Also sie weigern sich, Position zu beziehen. Sie schreiben keine Kommentare. Sie bringen einfach nur die Nachrichten. Aber es gibt Leute natürlich, die sagen, das bedeutet eine gewisse Selbstzensur, eine Angst vor der Regierung. Man möchte nicht unter Druck geraten und deswegen kritisiert man sie nicht. In dem Sinne wird sie manchmal als regierungsnah bezeichnet, ist sie aber, glaube ich, nicht.
Die Protestbewegung gegen Aleksandar Vucic fordert schon länger Neuwahlen. Nach der Ankündigung des Präsidenten, sein Amt zur Verfügung zu stellen, könnte es tatsächlich zu vorgezogenen Neuwahlen kommen, aber eher als Maßnahme gegen die Opposition. Wir bedanken uns bei unserem Osteuropa-Korrespondenten Boris Kalnoki.
Vielen Dank.
Auf jeden Abgeordneten des EU-Parlaments in Brüssel kommen rund 20 Lobbyisten, die versuchen, ihn zu beeinflussen. Das geflügelte Wort hört man häufig und ganz falsch ist es nicht. Die Zahl der Lobbyisten wird tatsächlich auf rund 15.000 geschätzt. Im EU-Transparenzregister sind etwa 13.000 Organisationen und Verbände registriert. Diese Registrierung ist auch eine wichtige Voraussetzung, um in Brüssel überhaupt einen Fuß in die Tür zu bekommen. Sie bildet die Grundlage dafür, Zutritt zu Gebäuden der Europäischen Union zu erhalten und dort Gespräche zu führen. Einer wichtigen konservativen Organisation wurde der Eintrag in das Transparenzregister nun allerdings suspendiert. Die Entscheidung traf die Verwaltung des Transparenzregisters und betroffen ist MCC Brüssel, ein Ableger der ungarischen Organisation Matthias Corvinus Collegium, kurz MCC. Welche Gründe die Verwaltung nennt und welche Auswirkungen die Suspendierung hat, das besprechen wir jetzt mit Benze Bauer. Er ist Direktor des Deutsch-Ungarischen Instituts für Europäische Zusammenarbeit am MCC in Budapest. Herr Bauer, guten Tag.
Guten Tag, ich grüße Sie Zuhörer.
Das MCC Ungarn in seiner heutigen Form wurde in den vergangenen Jahren erheblich ausgebaut. Da gab es ein MCC-Gesetz und da floss mehr als 1 Milliarde Euro in diese Organisation. Mit dem Geld wird in Ungarn unter anderem Bildungsarbeit finanziert. Welche Aufgabe hatte der oder hat der Ableger in Brüssel?
Das Matthias Corvinus Collegium in Ungarn, kurz MCC, wurde bereits 1996 gegründet von Privatpersonen, ist eine Einrichtung der Begabtenförderung. Ein sogenanntes Fachkollegium, wo die Studenten extracurricular zusätzlich zur Universität Kurse angeboten bekommen, internationale Aktivitäten angeboten bekommen. Vor einigen Jahren, im Jahre 2020, hat die ungarische Nationalversammlung dem Matthias Corvinus Collegium ein Aktienpaket übertragen im Wert von ungefähr 1 Milliarde Dollar. Dieses Aktienpaket durfte nicht veräußert werden, sondern das MCC durfte nur von den Dividenden der Aktien eben seine Begabtenförderungs- und sonstigen Aktivitäten finanzieren. Und in der Tat hat das MCC heute 8.500 Studenten und auch Schüler und eine Vielzahl von Aktivitäten, auch viele Thinktanks, wie zum Beispiel das Migrationsforschungsinstitut, das Klimaforschungsinstitut. Und es hat auch seit dem Jahre 2022 einen Ableger in Brüssel. Und dieser Ableger in Brüssel ist definitiv auch dazu da, auch Einfluss zu nehmen auf die Aktivitäten in der Europäischen Union, öffentlichen Debatten anzuregen, Veranstaltungen zu organisieren, Konferenzen zu organisieren, auch Studentengruppen dort willkommen zu heißen, Delegationsreisen zu organisieren. Also hat eine stark europapolitische Perspektive, wohingegen in Ungarn natürlich in erster Linie Forschung und Lehre, Begabtenförderung im Mittelpunkt stehen.
Eigentlich dient das Transparenzregister ja dazu, Verbände oder NGOs transparent zu machen, um ihre Arbeit offen einsehbar zu gestalten. MCC Brüssel wurde nun aber suspendiert. Was wird als Grund angeführt?
Der offizielle Grund, warum das MCC Brüssel suspendiert worden ist, ist ein angeblicher Verstoß gegen den Grundsatz der einzigen Registrierung. Das Transparenzregister nämlich verlangt, dass international tätige Organisationen zur Vermeidung von Redundanzen sich nur einmal registrieren. Und das MCC, als die Aktivitäten in Brüssel noch nicht an Fahrt aufgenommen haben, war in der Zeit von Anfang 23 bis Ende 24 bereits schon einmal registriert. Aber dann hat das MCC Brüssel ab dem Jahr 24 eine neue Registrierung gemacht. Angeblich verstößt nun das MCC Brüssel gegen dieses Gebot. Aber der Verdacht ist nicht ganz fernliegend, dass es sich hier um eine Einzelfallentscheidung handeln könnte des Transparenzregisters, denn die Kollegen des MCC Brüssel haben aufgedeckt und recherchiert, dass viele weitere europäische Organisationen tatsächlich auch ebenso mannigfaltig verschiedene Registrierungen innehaben. Das WWF zum Beispiel, ganz viele, BirdLife Network, auch die Caritas. Und es gibt allerlei Registrierungen. Es gibt Situationen, wo nur die Mutterorganisation registriert ist. Es gibt nur Situationen, wo nur die Tochter registriert ist oder beide zusammen oder ganz viele. Also da herrscht ein großes Kuddelmuddel und der Verdacht kann sich erhärten, dass vielleicht hier andere sachfremde Gründe eine Rolle gespielt haben mögen bei dieser Entscheidung zur Suspendierung des MCC Brüssel.
Welche Auswirkungen wird das denn jetzt für die Arbeit der Kollegen in Brüssel haben?
Die Auswirkungen sind immens. Sie haben das in der Einspielung ja auch schon genannt. Mit der Registrierung im Transparenzregister bekommt man Hausausweise für die Institutionen. Man kann offiziell EU-Beamte, EU-Vertreter treffen. Man kann in das Gebäude reinkommen. Das ist eine Einrichtung der Europäischen Kommission, des Europäischen Rats und des Europäischen Parlaments zusammen. Das heißt, man ist im Wesentlichen dann von der Geschehenskette abgekoppelt, hat keine offiziellen Kontakte und ist im Wesentlichen fast nicht existent. Denn diese 17.000 Organisationen, die in Brüssel im Transparenzregister registriert sind, haben sich dieser Registrierung ja unterworfen, um auch Finanzen offenzulegen, ihre Interessen, ihre Ziele offen zu legen, um eben Transparenz zu gewährleisten. In Deutschland gibt es ja ein ähnliches Register beim Deutschen Bundestag, das sogenannte Lobbyregister. Da sind ja 6.000 Organisationen, 27.000 Personen drin. Und wenn man eben dort ausgeschlossen wird, dann ist man sozusagen nicht existent. Das heißt, die Positionen, die das MCC in Brüssel vertreten möchte, eine paneuropäische Debatte, gründend auf konservativen bürgerlichen Werten, der europäischen Identität, das kann eben nicht stattfinden in den offiziellen Gremien, in den offiziellen Räumlichkeiten der Europäischen Union. Man wird sozusagen ausgesperrt, ausgegrenzt.
Kann man da jetzt nicht einfach die Arbeit weitermachen unter dem Label MCC Ungarn?
Das wäre natürlich wieder möglich, dort eine erneute solche Registrierung vorzunehmen. Aber es ist überhaupt nicht gesagt und es ist überhaupt nicht sichergestellt, dass dann diese Registrierung schlussendlich Erfolg haben sollte. Und da es sich beim MCC Ungarn und beim MCC Brüssel auch um komplett unabhängige voneinander, auch rechtlich abgetrennte Einheiten handelt, ist es eigentlich widersinnig, mit einer ungarischen Registrierung dort fortzufahren, obwohl man ja seine eigene legale Identität, Entität in Belgien ja hat. Das ist die sogenannte AISBL, also die Association Internationale Sans But Lucratif, also ohne Gewinnerzielungsabsicht, ein Verein internationaler Prägung, die AISBL nach belgischem Recht. Und das MCC hat sich dort ordentlich registriert. Es gibt dort einen Vereinsregistereintrag und so möchte man dort tätig werden. Und ich denke, all diese Aktionen dienen ja nur dazu, eine Verzögerung herbeizuführen. Denn würde man jetzt wieder mit dem ungarischen Entität dort registrierend werden, müsste man ja quasi diesen ganzen Prozess nochmal durchlaufen. Und da es sich um unabhängig voneinander handelnde Entitäten handelt, gibt es auch ein bisschen Verschiebungen in der Zielsetzung. Während in Ungarn die Begabtenförderung, die Forschung und Lehre im Mittelpunkt steht, ist es in Brüssel natürlich ein stärkerer europapolitischer Aspekt. Und das kommt auch zum Tragen. Da war das MCC dann auch ganz transparent und hat das auch gesagt, dass es hier tatsächlich diese Akzentverschiebung auch gibt in der Brüsseler Arbeit.
Wenn wir so darüber sprechen, dann wirkt das so, dass wir hier über jeden Amtsschimmel sprechen und das ist einfach so eine bürokratische Angelegenheit. Sie haben aber bereits angedeutet, dass Sie die Befürchtung haben, dass es eigentlich eine politische Angelegenheit ist. Wie kam es denn überhaupt zu diesem ganzen Verfahren? Wer will Ihnen denn da mutmaßlich Böses?
Es ist in der Tat so, dass jedermann eine Beschwerde einreichen kann beim Transparenzregister, ob der Eintragung von anderen Entitäten. Und in diesem Falle hat tatsächlich die NGO mit dem Namen Corporate Europe Observatory, CEO, eine gegen Unternehmerlobbyismus, um den Einfluss von Unternehmerlobbyismus zurückzudrängen, gegründete NGO, die im Februar 2025 bereits das MCC dort angezeigt hat. Und es hat dort moniert, dass eben die MCC die Information nicht komplett vorgelegt hätte, sie nicht up-to-date wäre, nicht akkurat, missverständlich. Und das ist eben nicht der Fall. Es handelt sich tatsächlich im Nachgang um die Bauernproteste. Denn wir wissen, im Januar 2025 hat es in Deutschland und auch in Brüssel Bauernproteste gegeben. Das MCC Brüssel hat sich sehr stark in der aktiven Berichterstattung, in der Analyse, in der Bewertung dieser Bauernproteste hervorgetan. Und diese Bauernproteste werden natürlich von verschiedentlichen eher linksliberalen Gruppierungen als eine sehr rechte Bewegung, teilweise als eine rechtsextreme Bewegung dargestellt. Und das MCC Brüssel ist tatsächlich dann zum ersten Mal richtig öffentlichkeitswirksam geworden, hat das analysiert, begleitet und offensichtlich ist es dieser NGO Corporate Europe Observatory negativ aufgefallen.
Ich habe von dieser NGO noch nie was gehört. Ich kenne dieses CEO nicht. Was ist das denn für ein Laden?
Das ist ein Laden, der tatsächlich eine eher linksliberale Agenda unterstützt und dazu berufen ist, einen Unternehmerlobbyismus zurückzudrängen. Das ist die offizielle Begründung. Aber in der Tat handelt es sich um auch von in Amerika tätigen Organisationen unterstützte Organisation, die natürlich dann ein Dorn im Auge ist, dass das MCC so aktiv in Brüssel geworden ist. Und nun denn, Brüssel ist ein Marktplatz mit vielen verschiedenen Ideen, mit vielen verschiedenen Akteuren. Und dazu gehört auch, dass es eben konservative Verbände gibt und auch konservative Verbände, die eben dort ihre Meinung kundtun und auch aktiv sind. Und ich denke, das MCC ist durch seine Berichterstattung und die Analysen über die Bauernproteste eben dort dann tatsächlich aufgefallen.
In der Jungen Freiheit war zu lesen, dass es möglicherweise Verbindungen zur Open Society von George Soros gibt. Können Sie das bestätigen?
Ich kann das so nicht bestätigen. Das habe ich auch gelesen. Ich bin selber nicht dabei und solche Organisationen zeichnen sich ja dadurch aus, dass es nicht immer ganz klar ist, wie die Finanzierungsstrukturen sind. Aber wenn man sich auch ein bisschen die Tätigkeitsschwerpunkte anschaut, es geht hier sehr viel um Klima, dann kann man vielleicht den Verdacht nicht ganz loswerden, dass hier doch eher eine grüne Agenda verfolgt wird. Und Sie wissen, die grüne Agenda und die Agenda der damaligen Bauernproteste, das ist nicht unbedingt eine Sache, die sich leicht verträgt. Denn lange Zeit waren die eher konservativen politischen Kräfte die Befürworter und Unterstützer des Bauernstandes. Das hat sich dann in den letzten Jahren ein bisschen gewandelt. Auch wenn Sie die deutschen Bauernproteste sehen, da hat sich sehr viel Unmut zusammengebraut. Und das MCC hat darüber berichtet und das scheint dann wirklich augenfällig geworden zu sein, auch international und auch in Brüssel.
Jetzt gibt es ja einen gewissen zeitlichen Zusammenhang von der Niederlage von Viktor Orban zu dieser Entscheidung, MCC Brüssel jetzt so zu sanktionieren. Sehen Sie auch einen inhaltlichen Zusammenhang?
Die zeitliche Koinzidenz ist schon erstaunlich, denn diese Anzeige, wenn man das mal so formulieren will, von der Corporate European Observatory, datiert ja aus dem Februar 2025, also ist schon 1,5 Jahre her. Viktor Orban und seine konservative Fidesz-Partei hat die Wahl am 12. April verloren und es gibt jetzt eine neue ungarische Regierung. Es ist sicherlich so, dass da die neue ungarische Regierung auch nicht unbedingt freundschaftlich mit MCC ist, um das vorsichtig auszudrücken, ist es nicht auszuschließen, dass man sich dann hier erhofft, seitens der ungarischen Regierung auf keinen Gegenwind zu stoßen. Aber ich denke, das MCC ist eine ungarische Einrichtung, vertritt ja auch ungarische Interessen. Und wenn man sich das genau anschaut, dürfte eigentlich auch die neue ungarische Regierung ein Interesse daran haben, dass die Stimme von ungarischen Organisationen, dass die Stimme der Ungarn auch in Brüssel gehört wird, unabhängig davon, welche konkrete politische Agenda dort verfolgt wird. Also ich meine, dass vielleicht mittelfristig es nicht ganz ausgeschlossen ist, dass die ungarische Regierung vielleicht nicht unbedingt so reagiert, wie sich das diese CEO-NGO erhofft, sondern vielleicht auch dann als internationale und ja, parteiübergreifende Angelegenheit auffasst. Aber es ist tatsächlich so, das MCC wurde sehr stark unterstützt von der Regierung Orban. Die Regierung Orban ist jetzt abgewählt und auch in innenpolitischer Hinsicht muss das MCC sich jetzt in Ungarn behaupten.
Kontrafunkzuhörer haben ja grundsätzlich auch Interesse an der Situation in Ungarn und auch daran, wie es jetzt mit Viktor Orban und Fidesz weitergeht. Vielleicht nochmal einen kurzen Sachstand. Wie sieht es gerade in der ungarischen Politik aus?
Die ungarische Politik ist sehr turbulent und Viktor Orban ist, wie ich erwähnt habe, abgewählt worden. Es gibt eine neue Regierung, die Tisza-Partei von Peter Magyar, der haushoch gewonnen hat, auch eine parlamentarische Zweidrittelmehrheit sein eigen nennen kann. Er hat in den Umfragen gegenwärtig 73% Unterstützung in der Sonntagsfrage. Das heißt, das ganze Land ist jetzt momentan sehr stark auf der Seite der neuen Regierung. Das sind ja die sogenannten Flitterwochen, wo die neue Regierung eigentlich sehr stark unterstützt wird. Und sie hat es sich auf die Fahnen geschrieben, vieles vom System Orban, wie sie das immer nennt, aufzulösen, rückgängig zu machen und eben neue Verhältnisse zu schaffen. Da sind wir mittendrin im Prozess. Jede Woche kommt ein neues Gesetz durchs Parlament. Und auch das MCC ist betroffen. Nach dem Willen der neuen Regierung soll das MCC bis zum 31. August komplett aufgelöst werden.
Werden konservative Kräfte in Brüssel gezielt geschwächt? Wir sprachen mit Benze Bauer vom MCC Budapest. Danke für Ihre Zeit.
Vielen Dank und alles Gute nach Deutschland.
Vor rund 8 Jahren hat die Europäische Kommission einen mutigen Schritt gewagt. Sie hat den offenen Konflikt mit einem Internetgiganten und damit auch mit den Vereinigten Staaten von Amerika gesucht. Die Kommission verhängte eine Milliardenstrafe gegen Google. Der Konzern ging jedoch den Rechtsweg und nun liegt die endgültige Entscheidung vor. Mehr dazu von Oliver Stock in unserem Kommentar des Tages.
4,1 Milliarden Euro. So viel muss Googles Mutterkonzern Alphabet nach dem endgültigen Urteil des Europäischen Gerichtshofs zahlen. Das ist eine Rekordstrafe. Sie hat ihre Berechtigung, denn Marktmacht verpflichtet. Wer wie Alphabet ein Betriebssystem kontrolliert, darf seine eigenen Produkte auf diesem System nicht mit dem Vorschlaghammer in den Markt hauen und der Konkurrenz den Zugang versperren. Genau das hat aber Alphabet mit Android getan. Wer in den Play Store wollte, bekam die Google-Suche und den Chrome-Browser zwangsweise mitgeliefert. Alternativen waren ausgeschlossen. Wettbewerb sieht wirklich anders aus. Zum Schutz des Wettbewerbs gibt es das Kartellrecht. Es ist kein bürokratischer Selbstzweck, auch wenn es Konzerne, gegen die es angewandt wird, oft so beschreiben. Tatsächlich ist es die Verteidigung der Freiheit gegen private Machtkonzentration. Wenn ein Unternehmen seine Dominanz dazu nutzt, den Wettbewerb auszuschalten, dann muss der Staat eingreifen. Das gilt für Google genauso wie früher für Microsoft oder Standard Oil und vielleicht heißt der nächste Fall mal Rheinmetall. Denn ohne Regeln wird Marktmacht zum Monopol, Monopole werden bequem und Innovation stirbt aus. Wer das Gegenteil behauptet, verwechselt Freiheit mit Wildwest. Bis hierhin ist das alles richtig. Aber dahinter beginnt erst die eigentliche Geschichte. Und die handelt nicht von Google oder Alphabet, sie handelt von Europa. Denn während Brüssel sich auf die Schulter klopft, weil es einen amerikanischen Technologiekonzern erfolgreich zur Kasse gebeten hat, lohnt sich eine andere Frage. Wo ist eigentlich das europäische Google? Wo ist das europäische Alphabet? Wo ist das europäische Amazon, Microsoft, Nvidia oder Meta? Es gibt sie nicht. Europa ist Weltmeister im Regulieren der digitalen Champions anderer Kontinente. Aber wenn es darum geht, selbst solche Champions von Weltrang hervorzubringen, herrscht seit Jahrzehnten Leere. Die letzte Gründung dieser Art war SAP in Walldorf und das ist 54 Jahre her. Seitdem hat Europa brillante Wissenschaftler hervorgebracht, hervorragende Ingenieure. Es hat Industrieunternehmen wachsen und neuerdings wieder schrumpfen lassen und eine Heimat geboten für beeindruckende Familienbetriebe. Aber den nächsten globalen Technologieriesen, den sucht man hier vergeblich. Um die Situation mit einer derzeit beliebten Fußballmetapher zu beschreiben, würde die so lauten: Europa hat perfekte Schiedsrichter, aber keine eigene Mannschaft auf dem Platz. Europa hat sich in den vergangenen Jahren einen Namen als schärfster Kartellwächter der Welt gemacht. Google wurde bereits wegen seines Preisvergleichsdienstes mit 2,4 Milliarden Euro bestraft. Apple musste wegen seiner App-Store-Regeln empfindliche Sanktionen hinnehmen und seine Geschäftspraktiken ändern. Gegen Meta laufen milliardenschwere Verfahren. Die Liste ist lang, nur was entsteht eigentlich aus all diesen Verfahren? Neue Wettbewerber aus Europa? Offenbar nicht. Dazu kommt, die amerikanischen Konzerne reagieren inzwischen gereizt. Alphabet warnt davor, Innovationen später oder gar nicht mehr nach Europa zu bringen. Apple hat neue Funktionen seiner künstlichen Intelligenz zunächst nicht in Europa eingeführt und dabei ausdrücklich auf die regulatorischen Unsicherheiten verwiesen. Man muss solche Drohungen nicht jedes Mal für bare Münze nehmen. Auf einen Markt mit rund 450 Millionen Menschen verzichtet niemand freiwillig. Aber die Haltung dahinter tut weh. Früher fragten sich Unternehmen, wie sie möglichst schnell nach Europa kommen. Heute überlegen einige, ob sie neue Produkte lieber erst einmal woanders anbieten. In Amerika entstehen Unternehmen aus einer Garage und werden zu Weltkonzernen. Investoren finanzieren dort nicht nur Erfolge, sondern auch Fehlschläge. Wer scheitert, bekommt manchmal eine zweite Chance. China geht den entgegengesetzten Weg. Dort entscheidet der Staat, welche Technologien strategisch wichtig sind und unterstützt sie mit gewaltigen Summen und politischer Rückendeckung. Europa dagegen perfektioniert das Regelwerk. Wir schreiben Gesetze für Technologien, die andere entwickeln. Wir kontrollieren Märkte, die andere geschaffen haben. Wir verhängen Bußgelder gegen Unternehmen, die wir selbst nie hervorgebracht hätten. Aber Wettbewerbspolitik allein schafft keinen Wohlstand. Wohlstand entsteht durch Unternehmer, die Risiken eingehen, durch Kapital, das Ideen finanziert, durch Forschung, die Produkte hervorbringt und durch eine Gesellschaft, die Innovation nicht zuerst als Gefahr, sondern als Chance begreift. Das Urteil des Europäischen Gerichtshofs bedeutet deswegen, Alphabet hat seine Schlacht vor Gericht endgültig verloren. Aber Europa ist dadurch im Wettkampf um die besten Technologien nicht einen Schritt weitergekommen.
Das war unser Kommentar des Tages von Oliver Stock. Mit Spannung wird nun auch die Reaktion von Donald Trump erwartet. Der US-Präsident hatte immer wieder angekündigt, auf Strafmaßnahmen der EU seinerseits zu reagieren. Das war's für heute mit Kontrafunk aktuell. Mein Name ist Benjamin Golme und ich darf mich von Ihnen verabschieden. Ich habe allerdings noch einen Hinweis für Sie. Unsere heutige Sendung von Kontrafunk 1820 wird einen politisch wichtigen Schwerpunkt haben. Wir blicken am Vorabend des AfD-Bundesparteitags nach Erfurt und schalten in die Landeshauptstadt Thüringens. Vadim Derksen von der Jungen Freiheit ist bereits jetzt vor Ort und wird uns schildern, ob Erfurt schon zur Festungsstadt gemacht wurde. Außerdem ist der Thüringer Landesvorsitzende der AfD Björn Höcke zugeschaltet und schildert seine Erwartungen an den Parteitag. Kontrafunk 1820, heute ab 18 Uhr mit Gernot Danowski.